Und da bin ich wirklich mit Menschen durch den Wald gestapft und habe denen Geschichten von Elfen und Feen und Trollen und Zwergen erzählt.
Und deswegen habe ich das heute einfach mal gemacht. Herzlich willkommen bei Blattkritik, dem Print-Podcast. Ich bin Tobi und ich stelle heute ein Magazin vor, weil das ist nämlich das, was wir bei Blattkritik, dem Print-Podcast, tun. Wir stellen uns gegenseitig Magazine vor. Heute bin ich dran, gemeinsam mit meinen zwei charmanten Co-Hosts, und zwar dem
Philipp
und der
Franzi.
Es ist so wunderbar, eure Stimmen zu hören. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine neue Folge Blattkritik aufnehmen. Ich habe richtig Bock. Wie sieht's bei euch aus?
Ja, ich bin heiß. Richtig.
Ich bin auch mega motiviert.
Wie immer.
Und ich find's ganz schön krass von uns, dass wir einfach unsere Sommerpause hier opfern, oder? Normalerweise ganz traditionell ist August eigentlich immer Sendepause bei Blattkritik.
Also das hätte jetzt, wir hätten jetzt eine Tradition starten können. Ab 3 wird's eine Tradition. Wir hätten in diesem Jahr die Tradition starten können.
Ja, also wer heute den beliebten Sommergruß erwartet hat, der hat sich aber schön geschnitten.
Weil wir entwickeln uns weiter. Wir professionalisieren uns und Profis brauchen keine Pause. Profis sind Workaholics, auch im Sommer.
Schauen wir mal, vielleicht machen wir dann Septemberpause.
Na, schauen wir mal.
Ja, das wollte ich auch vorschlagen, tatsächlich.
12 Folgen im Jahr plus Sonderfolgen. Nee, aber wie läuft's bei euch so im Sommer? Man hat ja irgendwie so ein bisschen mehr Zeit meistens. Wahrscheinlich habt ihr Urlaub gemacht, macht Urlaub oder so. Auch sonst. Es ist ja so, dass, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber auch auf Arbeit ist ja ein bisschen ruhiger im Sommer.
Ja, genau das Gegenteil. Ich habe keinen Urlaub, ich habe keine ruhige Phase, ich habe richtig viel zu tun. Und ich war das letzte Mal im Mai für eine Woche im Urlaub. Also ich bin urlaubsreif, aber noch nicht urlaubsfähig.
Ja, Mist. Franzi, was machst du denn dann, wenn du dich entspannen möchtest?
Yoga, aber darüber haben wir ja schon mal gesprochen.
Yoga, beliebtes Hobby offensichtlich, ja, das stimmt. Aber was ist denn sonst noch so extrem gutes Sommerhobby, das man so haben kann?
Ein Sommerhobby.
Eigentlich will ich ja wissen, was ihr so macht.
Ich komme ja noch nur auf Sachen, die ich so mache.
Dann mach.
Schwimmen ist schon mein Sommerhobby. Das mache ich nämlich nur im Sommer.
Ja, gutes Hobby.
Lesen tue ich auch im Sommer mehr als im Winter. Mhm. Ach, das stimmt überhaupt nicht, das ist eine Lüge. Ich lese auch richtig viel im Winter. Ich lese weder im Winter noch im Sommer viel, was red ich? Ich würde gerne richtig viel im Sommer oder im Winter lesen, aber ich habe nie Zeit.
Ich wollte jetzt Puzzeln sagen. Ich habe mich neulich mit jemandem drüber unterhalten, dass Puzzeln eigentlich voll die coole Aktivität ist, aber habe ich jetzt auch schon viele Jahre nicht mehr gemacht.
Erstmal hasse ich Puzzeln und zweitens mal, wenn man puzzelt, dann doch im Winter.
Ja, stimmt. Mhm.
Wandern. Wandern ist auch eine gute Sommeraktivität.
Mhm. Voll, ne? Schön draußen ein bisschen, so über die Berge gucken. Gute Hobby.
Gärtnern. Tobi, du wolltest doch schon immer so lang, hast du angekündigt, was zum Garten, so ein Gartenmagazin mal mitzubringen.
Und deswegen habe ich das heute einfach mal gemacht.
Geil.
Wir schauen uns heute ein Gartenmagazin an, denn Gärtnern ist das deutschen liebstes Hobby. Ich weiß nicht, ob es wirklich das liebste Hobby ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr liebes Hobby der Deutschen und wahrscheinlich auch international. Baut man gerne sein eigenes Gemüse an, man pflegt seine Geranien im Garten und mäht auch hier und da mal den Rasen. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, was denn der gemeine Gärtner, die gemeine Gärtnerin sich im Zeitschriftenregal dann so angucken kann.
Tobi, du bist wie immer am Puls der Zeit. Habe ich meinen Balkon abgeerntet und habe genau 3 ganze Erdbeeren habe ich geerntet. Und die waren ungefähr halb so groß wie mein kleiner Fingernagel, also von meinem kleinen Finger der Fingernagel. Und waren natürlich, haben besser geschmeckt als jede andere Erdbeere, die ich je vorher gegessen habe.
Ja, aus dem eigenen Garten, da schmeckt es doch immer am besten, oder?
Genau. Kostet 700 mal mehr, als es sich im Supermarkt zu kaufen.
Ich weiß nicht, das ist so viel Arbeit und es funktioniert dann immer nicht. Und also ich bin da sehr unerfahren und ich bin wahrscheinlich am weitesten von dem Thema weg von uns dreien.
Ja?
Ja, ich habe einmal in meinem Leben Radieschen-Salat mit eigenen Radieschen gemacht und die waren ganz zerfressen schon von irgendwelchen Viechern.
Schade. Ja,
da hast du wenig gespritzt wahrscheinlich.
Aber das soll
man wieder
doch
zu nicht. Viel Bio.
Ja, wahrscheinlich, so. Ja.
Naja, um wie nun, anders als Philipp und genau wie Franzi, sehr viele Leute gärtnern und auch die Chefredakteurin im Vorwort zur im Editorial zur heutigen Zeitschrift schreibt, ist immer mehr Menschen machen sich ebenso freiwillig wie leidenschaftlich im Garten die Hände schmutzig und nutzen jede Freifläche für den Anbau von Gemüse, Kräutern, Obst und Blumen. Eine spannende Entwicklung, wie Eva Pachtinger findet. Und deswegen geht das Magazin Kraut und Rüben dem Ganzen in der Zeitschrift im August einmal auf den Grund.
Die Kraut und Rüben.
Kraut und Rüben.
Kennt ihr die Zeitschrift?
Ah, also es kommt mir vor wie sowas, was ich wegen dem Namen schon mal wahrgenommen habe im Regal. Aber
keck.
Ja, keck trifft's doch ganz gut. Aber genau darüber hinaus absolut, nee, absolut nichts, keine Ahnung. Aber guter
also
Name.
Also ich kenne sie nicht, habe nichts vor Augen. Kraut und Rüben klingt gar nichts. Finde ich aber eigentlich schon einen okayen Namen. Besser als die Gartenzeit oder so ein Kack.
Genau. Und die Kraut und Rüben hat auch einen speziellen Ansatz, den ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich viele Magazine haben, aber ich habe jetzt auch nicht jedes Gartenmagazin durchgeblättert. Die Kraut und Rüben hat den Untertitel Schöner wilder Biogarten. Also es dreht sich alles um Biogärtnern, Biolandwirtschaft, Blumenwiesen und so weiter. Und die Kraut und Rüben hat wirklich eine sehr, sehr hohe Auflage. 111.000 Personen lesen durchschnittlich das Magazin.
Krass.
Oder lesen ist ja immer die Frage, aber die verkaufte Auflage ist bei 111.336 Exemplaren circa und die verbreitete Auflage bei 113.000 Exemplaren. Also doch eine Zeitschrift mit einer sehr großen Reichweite. Die Zeitschrift erscheint im Deutschen Landwirtschaftsverlag und wurde 1984 von Nancy Arrowsmith gegründet, eine Biogärtner-Pionierin, eine Amerikanerin, die 84 in Österreich lebte, im Waldviertel. Und sie als Biogärtner-Pionierin hat sich quasi zur Aufgabe gemacht, mit dieser Zeitschrift biologische Landwirtschaft so ein bisschen mehr nach vorne zu bringen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und deswegen gibt es die Zeitschrift.
Aber heißt es, es geht dann schon auch nicht nur irgendwie so ein bisschen Hobbygärtnern, sondern schon auch konkret ums Thema Landwirtschaft, das ist ja schon nochmal ein Unterschied, oder?
Nee, es geht tatsächlich, also das Magazin ist für biologisches Gärtnern und natürliches Leben.
Hast du doch nochmal ein bisschen die ESO-Schiene mitgenommen. Wie viel Hörner müssen vergraben werden, um an eine gesunde Kartoffel zu kommen?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich leider in diesem Magazin nicht beantwortet fand, aber sicher in einer der vorherigen oder in einer der kommenden Ausgaben doch immer mal wieder eine Rolle spielt.
Hä, aber ist es echt so ein Ding, Hörner verbuddeln?
Ja, bei Demeter machen die das.
Das ist der
Take von
Demeter.
Mit Kuhscheiße gefüllte Hörner.
Ja, ah, und nach dem Mondkalender.
Krass.
Demeter ist ganz wild.
Okay, wusste ich nicht. Das ist
ja. Die machen wirklich so Sachen wie, weiß ich nicht, irgendwo hinklopfen und irgendwo hinrühren und
ja, genau, so rühren, Scheiße in Hörner füllen, sich nach dem Mondkalender richten.
Okay, krass, das ist ja heftig.
Ja, genau, und vielleicht noch ganz kurz zu Nancy Arrowsmith.
Voll der gute Name übrigens.
Definitiv guter Name, damit ihr auch schon sehen könnt, in welche Richtung es vielleicht auch geht. So, sie hat das große Buch der Naturgeister geschrieben.
Da kann ich mitreden, kann ich euch direkt sagen. In meiner Zeit als Stadtführerin habe ich auch eine ganz besondere Führung gemacht, nämlich außerhalb von der Stadt, auf dem Land. Mhm. Das war die sogenannte Elfen- und Feenführung. Und da bin ich wirklich mit Menschen durch den Wald gestapft und habe den Geschichten von Elfen und Feen und Trollen und Zwergen erzählt. Und da waren, also habe ich am Anfang immer gefragt, wer von ihnen dran glaubt, dass es die wirklich gibt. Und da hat sich immer mindestens die Hälfte Erwachsene, das war keine Kinderführung, ne, war eine Erwachsenenführung, mindestens die Hälfte der Leute gemeldet. Und dann, wenn ich immer so die Geschichten erzählt habe, so hier, woran erkennt man, dass hier eine Fee umgeht, haben die immer alle ganz wissend genickt. So, ja, das ist mir auch schon passiert.
Okay.
Der bin ich auch schon begegnet.
Was war das Zeichen dann?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Kommt drauf an, welche Fee du gerade suchst.
Okay, ja. Aber das, irgendwie sowas wie Pilze wachsen in die und die Richtung oder...
Ja, oder ein Hollerbaum wächst an der Stelle, wo man eigentlich nicht vermutet, weil er eigentlich eher am Fluss wächst und er wächst bei dir hinten im Garten und gleichzeitig blüht er vor irgendeinem anderen Baum oder... Ach, da gibt's die wildeste Storys. Ich kann mich auch nicht an alles erinnern, aber...
Das ist schön, dass du da nochmal ein bisschen Expertise von deiner Seite aus mit reinbringst, weil es tatsächlich in der hier vorliegenden Ausgabe von Kraut und Drüben leider kein Stück über Naturgeister geht.
Schade.
Sondern es ist tatsächlich relativ handfest, würde ich sagen. Also es gibt viele praktische Tipps. Es geht um die verschiedensten Dinge, die man sich so vorstellen kann. Auf der Titelseite von Kraut und Drüben werden wir schon mal so ein bisschen mitgenommen, was uns in dieser Ausgabe erwartet. Es geht um Extremwetterphänomene und Prognosen. Es geht darum, was Pflanzenkohle wirklich kann. Und es geht darum, und das hatte ja Eva Pachtinger schon am Anfang angedeutet, um die Frage, warum lieben wir den Garten? Und hier schon ein paar Hinweise. Er versorgt uns mit Gemüse, Obst und Kräutern. Wenn wir sie lassen, gestalten Pflanzen ihn von selbst. Er schenkt uns Freiheit, Gesundheit. Genau. Ist so ein bisschen glanzmagazinmäßig gestaltet. Und was denkt ihr, was auf so einem Magazincover von Kraut und Drüben drauf ist?
Kraut und Rüben.
Ja, also ich hatte jetzt an Zucchini gedacht. Prächtige Zucchinis.
Hm? Nee.
Also schon Nutzpflanzen würde ich das sehen.
Tatsächlich nicht. Nutzpflanzen sind hier auf dem Cover. Naja, doch, ist eine Tomate eine Nutzpflanze?
Ja, also keine Ahnung, was die richtige Definition von Nutzpflanze ist. Aber ich wäre jetzt eher halt so von, ja, Sachen, die man essen kann, als von Sachen, die man nur anschauen kann.
Mhm.
Ausgang. Also Tomate, okay. Ja.
Ja, gut. Also da sind auf jeden Fall ganz, ganz viele verschiedene, also es ist so ein ganz wilder Garten zu sehen mit verschiedensten Pflanzen, Blüten, Blumen und aber auch ein kleiner Tomatenstrauch. Das Ganze kostet 6,90 Euro und kommt einmal im Monat raus und ist relativ dick. Ich würde sagen so, ja, 96 Seiten haben wir hier vor uns.
Okay.
Fairer Preis.
Ja, hätte ich jetzt auch teurer erwartet.
Ja, naja, vor allem auch irgendwie, an wen richtet sich so ein Magazin, ne? Also man braucht ja schon, also da rüber, wo die hier reden, da braucht man ja schon ein relativ großes Grundstück, ja? Mhm. Also wenn es um den wilden Garten oder so geht, also wahrscheinlich irgendwie an die Bevölkerung, die irgendwie eher ländlich lebt und einen großen Garten hat, würde ich sagen.
Ja.
Und auch ein bisschen Kohle und Muße dafür, sich mit so Themen zu beschäftigen.
Kommt irgendwie so Menschen, werden Menschen direkt angesprochen, die eher so auf dem Balkon gärtnern, so wie Franzi zum Beispiel?
Teils wenig, würde ich sagen. Also es kommt hier und da mal vor, so in Nebensätzen, dass das Gärtnerhobby dazu führt, dass man sich quasi nicht mehr auf dem Balkon bewegen kann zum Beispiel.
Mhm, okay.
Aber viel ist eigentlich schon eher, also zum einen, was kann man so mit Gemüsen, Kräutern aus dem eigenen Garten machen, was gibt's für verschiedene Pflanzen, aber schon auch viel, was kann ich in meinem Garten machen, also ganz konkret so, wie muss ich Bäume beschneiden, wie sähe ich meine Blumen aus, aber dazu vielleicht später auch in den Artikeln noch ein bisschen mehr. Ich würde noch mal ganz kurz auf die Inhaltsübersicht schauen und die ist ziemlich genauso gegliedert, wie ich es ja gerade schon angedeutet habe, also es geht um Gemüse und Kräuter, es geht um Obst und Wildfrüchte, um Blumen und Gehölze, Tiere und Natur und um Praxis und Wissen. Also was kann hilfreich sein im Garten. Und dann gibt es noch so ein bisschen eine Service-Rubrik mit einem Marktplatz, also wo so verschiedene Dinge feilgeboten werden. Und es gibt einen Test, den ich mit euch gerne machen würde, der aber relativ schwierig ist, wenn man das Magazin nicht in der Hand hatte.
Okay.
Aber...
Also ein Quiz oder was?
Genau, einen Test testen Sie Ihr Wissen.
Ja, da bist du bei uns aber an der richtigen Adresse.
Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist gut, weil ich weiß ja aus gut informierter Quelle, dass ihr echte Quizfreunde und Freundinnen seid. Deswegen würde ich euch
da gerne...
Musst
jetzt nicht untertreiben.
Okay, für alle HörerInnen. Franzi und Philipp veranstalten einmal im Jahr ein traditionelles Weihnachtspub-Quiz. Es ist wirklich, wirklich legendär. Es steckt viel Arbeit drin und sie machen das besser als jede andere Person, die ich mir vorstellen könnte. Also deswegen, weil sie aber auch da
danke,
manchmal
Tobi
aufwarten
mit
extrem kniffligen Fragen, würde ich euch den Test in der Zeitschrift hier auch mal machen lassen und schauen, ob ihr auf die richtige Antwort kommt.
Geil.
Und wir gemeinsam eine Gardena Gartenschere gewinnen können.
Oh, ja, das wäre ja großartig.
Ich würde nämlich sagen, wir machen als Blattkritik einfach mal damit.
Das ist voll die gute Idee.
Ob wir Glück haben werden. Und in der nächsten Folge sagen wir euch dann Bescheid, ob wir die Gartenschere tatsächlich gewonnen haben.
Ja. Ob wir uns gegen 11.000 andere durchgesetzt haben. Oder wie viel? 111.000?
Naja, die werden ja nicht alle mitmachen.
Ja, vor allem, wenn die das Quiz nicht alle so gut lösen wie wir.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Die schauen voll in die Röhre, schauen die.
Ja. Ja, richtig cool, Mensch. Also das finde ich ja mal cool. Richtig mitmachen.
Wie findet ihr es sonst so? Habt ihr Bock auf so ein bisschen ins Gartenmagazin reinschauen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja gesagt, mir ist das Gärtnern schon sehr fremd, aber aus dem elterlichen Garten ist es mir dann doch nicht ganz so fremd. Und grundsätzlich ist es natürlich schon cool, wenn man da plötzlich was isst, was da gewachsen ist, wo vorher das nicht gewachsen ist.
Ja, also genau das ist die Begeisterung, die mich auch zum Gärtnern bringt, obwohl mein Gärtnern, also ich habe ja nicht nur keinen Garten, sondern auch einen sehr kleinen Balkon. Deswegen weiß ich nicht, wie viel von dem, was ich Leute heute lernen, ich umsetzen kann. Aber ich kenne auf jeden Fall das Glücksgefühl, das man hat, wenn mal was nicht stirbt. So viel kann ich sagen.
Das kenne ich definitiv auch. Also ich habe keinen Balkon und leider deswegen keine Nutzpflanzen. Aber ich habe einige Grünpflanzen hier und ich struggle schon auf jeden Fall hier und da mal.
Ja, same here. Wenn,
also ich kann zum Beispiel keine Aloe Vera Pflanze am Leben erhalten.
Ich auch nicht.
Warum auch immer.
Die Leute sagen, das ist so einfach. Ich kenne so viele Leute, die sagen, das ist so einfach.
Ja, die sagen das, aber das stimmt nicht.
Hm. Die stirbt bei mir immer.
Aloe Vera habe ich noch nicht versucht. Aber was hinter mir, ja, da steht eine sterbende Orchidee.
Hä? Oh ja, aber die kommen immer wieder.
Die sieht tatsächlich ein bisschen traurig.
Was ich noch sagen wollte, ich find's auch eigentlich schon sehr sinnvoll, ein Magazin über dieses sehr vielfältige Thema zu machen, weil es gibt halt auch ultra viel zu wissen und zu verstehen und falsch zu machen und so. Also grundsätzlich ist es ja eigentlich voll cool und ich kann mir es auch voll gut vorstellen, dass es Spaß macht, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigen will, sich einfach ein bisschen inspirieren zu lassen mit Hilfe von so einem Magazin.
Total. Mhm. Ich finde es mega legitim. Ich finde manchmal, welche Rolle dann der Garten so als Rückzug ins Private irgendwie spielt, da können wir später auch nochmal drüber reden, dann manchmal wieder ein bisschen problematisch. Aber natürlich ist es grundsätzlich mega cool und auch der biologische Ansatz jetzt mal ab von diesem ganzen ESO-Quatsch ist es ja sinnvoll. Also Dünger hat mega viele negative Folgen für die Umwelt. Pestizide, Glyphosat ist ja ein mega großes Thema, ist total schädlich für die Umwelt und für Erbgut und alles Mögliche. Der ganze Markt um so Saatgut ist ja auch übelst shady, also dass so alte Arten vergehen nur, weil irgendwie bestimmte Sorten irgendwie resistenter sind und sich deswegen durchsetzen und besser vermarkten und besser verschiffbar sind und so. Also ist es ja durchaus ein legitimer Ansatz zu sagen, wir gucken uns mal an, welche Kräuter, welche Gemüsesorten man selber anbauen kann, wie kann biologischer Anbau funktionieren. Und ja, also auch so Blumenwiesen und so haben ja irgendwie auch einen Nutzen für alle möglichen Tierarten. Also ich würde sagen, schon ein ambivalentes Thema, aber ein wichtiges und ein spannendes Thema. Und deswegen würde ich euch mal ganz offen fragen, über was wollt ihr denn am liebsten sprechen? Also einen Artikel würde ich auf jeden Fall behandeln, aber ansonsten seid ihr ganz frei, aus den Kategorien zu wählen. Gemüse und Kräuter, Obst und Wildfrüchte, Blumen und Gehölze, Tiere und Natur. Genau, Praxis und Wissen machen wir sowieso ein.
Ich will auf jeden Fall Gemüse und Kräuter was haben.
Gemüse und Kräuter, das habe ich mir doch gedacht. Auf deinem Balkon stehen doch sicher Tomaten.
Dieses Jahr zum ersten Mal nicht, weil es nie klappt.
Nein, warum?
Ich krieg einfach von so scheiß 100 Millionen Tomatenstämmen nie mehr als 3 Kack-Winz-Tomaten raus. Ich dachte, Tomaten sind perfekt auf meinem Balkon, weil es da sehr, sehr warm ist und sehr, sehr viel Sonne drauf scheint. Aber ich glaube, gelernt zu haben, es gibt auch für Tomaten zu viel Hitze und zu viel Sonne. Die packen das einfach nicht.
Vielleicht habt ihr nicht genug gegossen.
Ja, das ist auch ein Verdacht, aber dagegen wehre ich mich vehement. Ein anderer Verdacht ist tatsächlich auch, dass hier in so einem innerstädtischen Innenhof wenig Insekten hinkommen. Und ich habe überlegt, ob die Tomaten einfach nicht ordentlich bestäubt worden sind. Weil ich hatte ganz oft ganz viele Blüten, aber kaum Tomaten.
Mhm. Was man machen kann da, also das steht jetzt nicht in diesem Heft, aber das habe ich tatsächlich schon gemacht, als ich noch einen Balkon hatte, mit so Wattestäbchen. Die
haben mir auch schon Leute gesagt, da habe ich dann keinen Bock mehr gehabt und mir keine Tomaten mehr gekauft.
Ja, gut. Gut, aber Franzi, damit du nächstes Jahr wieder Bock hast, Tomaten auf deinen Balkon zu stellen.
Geil.
Und vielleicht dieses Mal, dass es dir dieses Mal vielleicht gelingt. Deswegen hat uns hier die Kraut und Rüben 7 Tipps für die besten Tomaten beschert. Wollen wir da mal hingucken?
Bitte, unbedingt.
Also, 7 Tipps für die besten Tomaten. Auf welche Dinge würdet ihr denn achten, wenn ihr Tomaten auf euren Balkon stellt oder in euren Garten? Vielleicht kommen wir ja auf die 7 Tipps.
Dass der Topf groß genug ist.
Das ist sicher richtig, aber ich glaube, das ist so basic-Wissen. So. Okay. Darüber redet man hier nicht mehr.
Nährstoffreiche Erde mit, keine Ahnung, wenig Torf.
So, ja, auch das leider kein Tipp. Das Problem ist wirklich, es sind ein bisschen random Tipps, finde ich. Aber
vielleicht welche Pflanzen man da noch in den Topf reintut, weil die sich gegenseitig helfen können.
Ja, keine.
Ah, gute Idee, aber keine Ahnung.
Doch,
ich glaube, so Kräuter
okay,
kann man
dann
dazu
das
pflanzen.
Mhm.
Aber das steht.
Es gibt so orangene Blumen, die soll man in Tomaten mit reintun. Ich weiß aber nicht warum, ja.
Ja, gut.
Kapuzinerkresse?
Vielleicht? Boah, keine Ahnung.
Das ist die Essbade, oder?
Ja.
Hm.
Die zum Beispiel habe ich auf meinem Balkon. Gut. Deswegen weiß ich auch, dass das so heißt. Mhm. Sonst wüsste ich es gar nicht.
Ja, was könnte es denn sonst
dann,
sein?
Ja, vielleicht sowas wie. Schon, also ich hoffe doch, dass da was drin steht, wie man die perfekt gießt.
Allerdings.
Oder ist das auch zu basic?
Nein, sparsam mit Wasser. Tomaten brauchen viel Wasser. Damit sie nicht so schnell schlapp machen, gießen Tomatengärtner ihre Pflanzen lieber weniger oft. Dafür durchdringender. So schicken die Stauden ihre Wurzeln weit in die Tiefe und gelangen auch noch zu wasserführenden Bodenschichten, wenn es länger nicht regnet. Aber das ist natürlich, wenn man es im Garten hat, ne?
Ja, klar.
Ja.
Ja, also was heißt das jetzt, dass ich oft viel gieß?
Weniger oft, aber dafür viel, glaube ich.
Aha. Mhm.
Beginnen sich erste Früchte auszufärben, und das ist jetzt ein ganz spannender Hinweis, finde ich, greifen Aromasüchtige noch weniger zur Gießkanne. Denn je weniger Wasser die Früchte bekommen, desto weniger vom kostbaren Nass können sie in die Früchte einlagern. Das konzentriert nicht nur Inhaltsstoffe, sondern auch Geschmacksstoffe und Früchten.
Okay, das ist cool.
Boah, das ist spannend.
Mhm.
Krass, oder?
Ja.
Ich bin aromasüchtig. Ich würde direkt weniger Wasser geben. Geil.
Ja. Aber das wird hier schon auch gesagt, also es ist ein Spiel mit dem Feuer.
Also, das ich schon mehrmals verloren habe.
Es ist ein schmaler Grat zwischen zu wenig und zu viel Wasser. Denn wenn sie dauerhaft dursten, dann nehmen sie Schaden und gehen.
Mhm. Okay. Mhm.
Dann würde ich auf jeden Fall hoffen, weil das ist eine Sache, die ich bei Tomaten weiß, dass da was zu diesem Auszargen steht.
Mm. Ausgeizen, meinst du?
Oh, scheiße. Schau mal. Reicht's schon an den Dingen. Ich meine Ausgeizen. Ja, wieso komme ich auf Auszargen? Was ist das? Naja, ich meine aber Ausgeizen.
Genau. Wie oft Ausgeizen ist hier eine Frage. Und die Antwort ist oft. Wer viele Früchte ernten möchte, sorgt für ein ausgewogenes Blatt-Frucht-Verhältnis. Nimmt man den Stauden im Laufe des Sommers zu viele Blätter, haben es die Pflanzen schwer, die Früchte gut zu versorgen. Anders verhält es sich dabei mit den Geiztrieben. Die kleinen aus den Blattachseln wachsenden Seitentriebe belässt man nur selten. In der Regel wachsen in unseren Garten großfruchtige Sorten, Eintriebe, kleinere kirschgroße Sorten, gerne auch 2- bis 3-triebig. Manch wüchsige Sorte muss bis zum Ende der Saison ausgegeizt werden. Also,
das ist
ich glaube,
geil.
Das, was die einem hier sagen wollen, ist, dass man die kleinen aus den Blattachseln wachsenden Seitentriebe ausgeizt.
Also ich glaub, es soll nicht buschig
Triebe
werden.
Einfach ausgeizen, oder? Die sollen nicht so buschig werden, du darfst nicht zu viele Blätter, aber auch nicht zu wenige.
Mhm.
Ja, dann brauche ich speziell zum Beispiel auch noch die Info, wie es jetzt mit der Sonne aussieht. Sollen sie in die pralle Sonne, sollen sie in Schatten?
Und das ist wirklich schade, weil dazu steht halt tatsächlich hier wenig.
Ja, super, dann hilft mir das gar nichts. Mal weg. Also ehrlich.
Es gibt tatsächlich nur noch einen Tipp, der sich konkret auf die Anzucht oder beziehungsweise auf das Wachsen bezieht. Alles andere sind so Tipps für den besten Geschmack. Ich finde tatsächlich, das kann man allgemein sagen, das ist schon nicht für den ungeübtesten Gärtner, dieses Magazin.
Ja,
finde
okay.
ich wirklich.
Mhm.
Okay, aber eine Sache, die natürlich noch interessiert, ist Düngen. Und zwar Düngen ab August einstellen. Also man soll ja, es gibt ja auch Biodünger und man soll die Tomaten auf jeden Fall düngen. Sie gehören zu den Vielfraßen unter den Gemüsepflanzen. Sie brauchen viele Nährstoffe, damit sie viele Blätter und Früchte ausbilden und diese ausreichend ernähren können. Allerdings stellen Profis die Düngergaben ab August ganz ein. Und jetzt hört mal warum. Die Pflanze reduziert damit das Wachstum und konzentriert sich darauf, ihren Nachwuchs ausreifen zu lassen. Die Blätter bleiben kleiner und in den Früchten intensiviert sich der typische Geschmack der jeweiligen Sorte.
Krass. Ich meine, wenn das...
oder?
Ja, wir gehen jetzt halt davon aus, dass da was dran ist. Das ist schon voll cool zu wissen halt, ne?
Total. Ich glaube schon, dass das stimmt.
Ja, ich auch. Ja.
Das hört sich doch total logisch an.
Daran würde ich denen definitiv vertrauen bei diesen ganzen so handfesten Sachen, ja. Dann gibt's noch so ein paar Sachen, die wichtig für das Aroma beim Ernten sind, beziehungsweise nach dem Ernten. Was könnt ihr euch da noch so vorstellen?
Wann der perfekte Erntezeitpunkt ist, vielleicht?
Genau, und zwar ist der perfekte Erntezeitpunkt, wenn die Früchte erntereif sind. Also erst wenn die Tomaten ihre sortentypische Farbe angenommen haben, dürfen sie vom Strauch. Ist die Farbproduktion abgeschlossen, ist auch das Aroma und der Geschmack der Früchte am intensivsten. Wer das erste Mal zu bunten Sorten greift, ist oft unsicher, ob die Farbintensität schon der Sorte entspricht. Also ausreifen lassen und nicht schon gierig sein und die Tomaten, die eigentlich rot werden sollten, ernten, wenn die nur so hellrot sind. Dann, wann ist der richtige Erntezeitpunkt?
Ja.
Also urzeitmäßig.
Ach so, aber warum?
Abends, dann haben sie nochmal so eine ganze Ladung Sommersonne mit.
Geil. Fand sie richtig gut. Nicht am Morgen ernten. Tomaten legen im Laufe des Tages ein Aroma zu. Sonnenwarm schmecken sie deutlich intensiver. Warten Sie deshalb mit der Ernte, bis sich die Tomaten von der Sonne erwärmt haben. Wer früher morgen auf Beutezug durchs Beet geht, verschenkt viel Aroma.
Siehst du mal.
Jetzt habt ihr die geerntet und dann?
Lagern.
Wie lagern?
Wenn sie noch nachreifen sollen, dann tut man so einen Apfel dazu oder so.
Ja, aber wir ernten doch erst, wenn die ausgepackt sind.
Ach so, ja, okay, Mist.
Ich glaube, die sollen nicht in den Kühlschrank.
Nie im Kühlschrank lagern, ganz genau. Vor allem die schweren Fleischtomatensorten sind im reifen Zustand sehr druckempfindlich. Wer besonders schonend ernten möchte, schneidet seine Kostbarkeiten mit der Schere von der Pflanze und legt sie auf die Schultern in ein Körbchen.
Was? Auf meine Schultern?
Nein, auf die. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding. Die benutzen die ganze Zeit so Wörter. Man kann sich so grundsätzlich was vorstellen. So, und ich glaube, die Schultern ist halt oben bei der Tomate. Also da, wo auch der Strunk rauswächst. So.
Ach so.
Oder umgekehrt, wo die am Strunk hängen.
Ah.
Okay. Schade eigentlich, ich wäre gern mit so Tomaten auf meinen Schultern.
Das finde ich sehr gut, ja. Aber warum nicht im Kühlschrank? Im Kühlschrank verlieren sie ihr Aroma. Selbst wenn man sie vor dem Verzehr bei Zimmertemperaturen stehen lässt, der Geschmack ist verloren.
Dum, dum, dum.
Ja. Fällt die Ernte besonders üppig aus, lassen sich die Tomaten trocknen, in Öl einlegen oder als Sugo einmachen. Aber niemals in den Kühlschrank legen.
Okay.
Jetzt gibt's noch einen Tipp, wusste ich nicht, in welche Kategorie der fällt. Und ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig verstanden. Sollbruchstelle nutzen, also vielleicht gab es bei uns auch immer nur moderne Sorten im Garten, aber was modernen Sorten für den Profi-Anbau inzwischen oft weggezüchtet wurde, besitzen alte Sorten mit kleinen und normalgroßen Früchten noch. Die Sollbruchstelle. Sind Kirsch- oder Salattomaten reif, bilden sich am Stiel eine Verdickung. Darin entsteht Trenngewebe. Greift keine Hand ein und knickt die Früchte an dieser Stelle von der Pflanze, erledigt das irgendwann die Schwerkraft. Die reife Frucht fällt zu Boden, ohne die restlichen Pflanzen zu verletzen.
Ah, okay.
Ja, ich weiß schon, was damit gemeint ist. Dann hast du quasi, wenn die dann an dieser Stelle abgebrochen oder abgezupft ist oder runtergefallen ist, dann hast du quasi noch diesen grünen Kranz, der da rum ist, aber nimmer den Stickel. Bei so großen Tomaten kenne ich das, ist vielleicht auch bei kleinen.
Naja, stimmt. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Gelenk, ne?
Ja, genau.
Stimmt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und das sind die 7 Tipps für die besten Tomaten.
Da kann ja jetzt nichts mehr schief gehen.
Ich weiß es nicht.
Ich google noch, wie das mit der Sonne ist. Philipp googelt noch, wie das mit dem Topf ist, wie groß das sein muss und was mit rein darf.
Ja, stimmt. Aber ehrlicherweise finde ich so ein bisschen random, ne? Weil nie im Kühlschrank, das weiß nun wirklich jeder, finde ich, dass man Tomaten nicht im Kühlschrank lagert. Ja. Aber wie mache ich es jetzt mit dem Düngen, außer dass ich damit im August aufhören soll? Ja. Was geizt sich denn jetzt eigentlich genau aus, außer dass ich an den Blattachseln die wachsenden Seitentriebe nur selten belasse? Also irgendwie sind es keine Tipps, die mich als ungeübter Tomatenbauer weiterbringen.
Ja, und als Profi-Tomatenbauer ja auch nicht, weil dafür ist es dann schon wieder, ne, dass du irgendwie ausgeizen sollst, weißt ja schon.
Man fragt sich, wer die Zielgruppe ist an der Stelle.
Ja, waren das jetzt nicht schon lauter Sachen, die vielleicht auch Fortgeschrittene gerade so noch nicht wissen?
Naja, aber was kann, also oft, da steht jetzt oft ausgeizen.
Ja.
Und dann aber,
ja, okay.
Was geizt sich denn jetzt wie aus? Ich weiß jetzt nichts, also ich müsste jetzt trotzdem googeln am Ende.
Mussten die einfach noch was füllen und haben sich einfach irgendwelche Sachen auch überlegt? Was schreibt man jetzt da noch für 7 Tipps hin?
Na, ich denke, es kommt einfach gut. Jeder hat Tomaten.
Ja, okay.
Und dann machen wir mal 7 Tipps für beste Tomaten.
Ja, ja.
Ja, irgendwo, jeder, also ich glaube schon, dass jeder so irgendwas aus diesen 7 Tipps kann schon jede Zielgruppe, und das ist wahrscheinlich das Ding, dass diese Zeitschrift sich eben nicht an eine konkrete Zielgruppe wendet, sondern das soll eben auch der Profi und der Typ, der, keine Ahnung, Typ Hobbygärtnerin würde ich gar nicht sagen, sondern noch weniger. Alle sollen da was mitnehmen. Und dann find mal 7 Tipps, bei denen jeder von denen was Neues findet.
Ja.
Und so kommt es vielleicht ein bisschen so random zusammen. Und gleichzeitig freuen sich hier vielleicht auch Gärtner und Gärtnerinnen, wenn sie dann sich denken, ha, das mit dem nicht im Kühlschrank, weiß ich ja schon lang. So ein Bestätigungstool.
Ja, okay, das wäre auch cool. Ja,
das kann natürlich sein. Das stimmt. Naja, gut. So viel zu den Tomaten. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich tatsächlich googeln. Ich glaube, wir haben jetzt erschöpfend über dieses Tomatending hier gesprochen. Jetzt wäre es mir noch ein Anliegen über, mich hat es ja gewundert, dass ihr gerade nicht gestutzt habt, über die anti-autoritären Blumenwiesen.
Ich habe gestutzt, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, ehrlich gesagt. Ich dachte, wie gut. Ich hoffe, da kommen wir noch zu. Aber gerne mehr dazu. Sehr gerne. Aber ich weiß nicht, ob der Philipp auch noch, ich habe ja jetzt die Kategorie ausgesucht. Philipp, wirst du auch noch eine Kategorie Fall machen?
Stimmt, okay, das machen wir noch.
Ja, also, musst du mich sagen.
Wir schauen uns sowieso den autoritären Garten, schauen wir uns eh nochmal an.
Okay.
Nice.
Also, wenn es die Zeit hergibt, würde es mich interessieren, was bei diesen Kindertexten drin steht. Also keine Ahnung, was liefert man irgendwie Kindern? Ich kann mich erinnern, wir haben als Kinder mal eine Folge Löwenzahn geguckt, wo er dafür plädiert hat, dass man so ein bisschen alles verwildern lässt und dann mal guckt, was da alles so wächst.
Mhm.
Und das hat uns so krass begeistert, dass wir dann die Mama versucht haben zu überreden, das zu machen. Und dann war irgendwie der Kompromiss, dass so eine Ecke irgendwie durfte dann verwildern.
Ja, sehr gut. Darum geht's tatsächlich später auch in diesem anti-autoritären Garten.
Ah,
also da geht's ganz konkret darum, wie lässt man am besten seinen Garten verwildern.
So? Okay, witzig.
Ja, ich schlage mal kurz die Kinderbeet-Seite auf. Also Kinderbeet sind diese 2 Seiten, die sich eben an ein junges Publikum richtet. Da gibt's zum einen Kochtipps sozusagen, also 10 Marienkäfer aus Tomaten, Gurken, schwarzen Oliven, Zahnstochern, Mayonnaise und Rucola.
geil.
Halt irgendwie, also gab es irgendwie früher doch auch immer bei die, es gab, also bei uns zu Hause lag auf jeden Fall so ein Zwergenbackbuch oder so rum und ein Zwergenkochbuch, wo halt auch so Gerichte drin waren, dass irgendwie Kinder auch Gemüse essen.
Ja, oder halt den Apfel wie eine Maus aufschneiden und so, oder? Das ist doch der Klassiker.
Wie eine Maus?
Ja, ich glaube.
Dass der Apfel aussieht wie eine Maus.
Aber das kenne ich nicht.
Ja, ich meine, dass es eine Maus war. Also es gab verschiedene Sachen, aber da hast du halt ja den Apfel halt so aufgeschnitzt und aufgeschnitten, dass er dann am Ende eben, ja, wie verschiedene Tiere, aber auf jeden Fall, glaube ich, gab es auch eine Maus.
Alles eine Vorläufer vom Mad Eagle.
Ja. Also bei uns gab es damals den Mad Eagle.
Was tun, wenn Kinder ihr Mett nicht essen wollen? Mama, Mama, ich mag meinen Mett nicht essen. Ja, schön die Zwiebeln wegsnacken. Naja, aber was wird den Kindern hier noch geboten? Ja. Also ein kleines Kreuzworträtsel, das ich mit euch nicht mache, weil es viel zu einfach ist natürlich.
Okay.
Und so ein paar Informationen zu Marienkäfern. Also Marienkäfer sind gut für die Pflanzen, weil sie Milben wegessen. Die Anzahl der Punkte hat nichts zu tun mit dem Anzahl der Jahre, die ein Marienkäfer schon lebt. Sondern? Es ist charakteristisch für verschiedene Arten. Marienkäfer sind auch nicht immer rot, sondern es gibt die auch in beige, gelb, orange, braun oder schwarz. Also cool. Wenn ihr mal ich wieder einen andersfarbigen Käfer sieht, der so aussieht wie ein Marienkäfer, so dachte ich nämlich, dass es irgendwie ein anderer Käfer ist, aber es ist einfach ein Marienkäfer.
Ach cool. Aber es gibt doch auch so ein, das habe ich als Kartoffelkäfer im Kopf, der ist glaube gelb, ist es dann auch ein Marienkäfer? Naja, können wir jetzt hier nicht beantworten an der Stelle.
Kartoffelkäfer ist doch so ein ekliger
Käfer. Nie was von einem Kartoffelkäfer gehört. Hat der Punkte?
Ich glaube, ein Kartoffelkäfer ist einfach, ist es nicht so ein Käfer, der einfach schlecht für die Kartoffeln ist? Der sieht ja cool aus. Aber ich glaube, der ist schlecht.
Oh ja, okay, nee, der ist auch gestreift und nicht gepunktet.
Glaube ich, ein Schädling.
Oh je. Tja.
Genau, und den Kindern wird noch gesagt, warum der Marienkäfer ein Glückssymbol ist und warum ist er das?
Weil er die Milben frisst.
Ganz genau, weil er die Larven verspeist. Er ist ein natürlicher Schädling. Die Jungfrau Maria hätte ihn geschickt, steht hier.
Ah, ja, schön.
Nett.
Hat man das auch mal gelernt.
Bevor wir jetzt zur anti-autoritären Blumenwiese kommen, fragt ihr euch natürlich alle, ja, wer wirbt denn jetzt verdammt nochmal?
Mhm.
Aber die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es ist nicht so, dass es so explizite Werbung gibt. Also es gibt nicht viel explizite Werbung zumindest.
Okay.
Und das meiste ist dann tatsächlich für Kraut und Rüben Sonderhefte.
Ah, okay.
Also für Gartenprojekte, für Sommer, Kraut und Rüben Sommergarten oder sowas.
Ist es bei denen wie bei uns, dass die Sonderepisoden das Herzstück sind eigentlich,
ja,
was sich alles dreht?
Ja, das ist eigentlich wie bei Blattkritik, da hast du vollkommen recht.
Haben sie einfach das Blattkritik-Modell kopiert?
Ja, schäbig.
Okay. Schäbig.
Genau, aber ansonsten gibt's eigentlich keine externe Werbung, bis auf den Test, den wir später noch machen.
Mhm.
Da wird für was geworben?
Für Gardena.
Gardena-Gartenschere.
Für Gardena-Gartenscheren, genau. Und ansonsten gibt es noch einen Marktplatz, der natürlich auch im weiteren Sinne sowas wie Werbung ist. Ja, es wird hier für Immobilien geworben, für verschiedene Urlaubsdestinationen, keine Ahnung, so Biogartendünger, Duftkreisel, keine Ahnung. Also so Verschiedenes, aber das ist jetzt nichts, was ihr gut erraten könnt, glaube ich.
Okay.
So, weil es ist halt so sehr, sehr speziell und dann eher so, naja, wie so ein Marktblatt, so, wie hieß das früher? So kleinanzeigenmäßig, genau.
Mhm.
Genau, eher so kleinanzeigenmäßig. Genau, aber ihr wartet natürlich jetzt schon ganz gespannt darauf, was eigentlich ein antiautoritärer Garten ist.
Ja.
Und das, was du gerade ja auch schon angesprochen hast, Philipp, dass ihr euch als Kinder sehr drüber gefreut hättet oder habt, als ihr mal so einen gesehen habe, der verwildert ist, wo viele verschiedene Blumen wachsen, und der hat ja auch seine Faszination und vor allem ist es auch irgendwie schön, weil da sind ganz viele Insekten drinne, und das befriedigt vielleicht auch so ein bisschen das Bedürfnis nach Natur, den man ja eigentlich, und so wird es hier in dem Artikel auch beim Einstieg beschrieben, eigentlich geht man raus, um in der Natur zu sein, genau, also so ein bisschen Wildheit irgendwie zu erleben, um so Natur zu erleben, aber es war ja doch immer eigentlich zent, dass man seinen Garten so ein bisschen so aussehen lässt, als wäre es ein englischer Rasen, so. Dieser Trend wird gerade so ein bisschen durchbrochen, auch dabei gibt es aber bestimmte
Regeln.
Gerade erst,
ist das nicht so ein Trend, also so eine krasse neue Erfindung ist das doch jetzt auch nicht. Also ich kenne das schon aus meiner Kindheit viel auch, dass da im mindestens so ein Eck ist, das verwildert wird, allein schon für Igel oder so Kram. Hm. Und es ist jetzt nicht so, also wenn ich jetzt so an Gärten denke, die ich kenne aus meiner Kindheit und Jugend, da waren schon viele dabei, wo, also da würde ich eher sagen, ist eine Minderheit, dieser englische Garten.
Echt?
Ja.
Okay, krass. Hätte ich tatsächlich so ein bisschen, ich hätte schon eher gedacht, dass dieses Samstag wird der Rasen gemäht.
Ja, irgendwie, also es gibt so auf jeden Fall auch die Welt. Ich finde es ultra schwer, das so richtig jetzt korrekt einzuschätzen. Aber wenn man mal so überlegt, wenn man so in so Vorstädten irgendwie rumspaziert und da in die Gärten guckt, dann findet man doch schon viele so, die so richtig, ja, halt gepflegt sind, ne?
Schon, ja. Oder? Also gibt's schon viele. Aber gleichzeitig gibt's auch den Gegentrend, ob es jetzt ein Trend ist oder nicht. Ja. Es gibt auf jeden Fall zwei Ansätze, entweder der englische Rasen oder der anti-autoritäre Garten, wahrscheinlich auch ganz viel dazwischen. Aber Simone Kern, die hier auf einer Hängematte sitzt und also so ein bisschen für dieses Stück, für diesen Artikel interviewt wird, die beschäftigt sich eben sehr stark damit, wie man so einen Garten, der sich quasi selbst trägt, gestalten kann. Also wie kann man verschiedene Wildblumen in seinem Garten ansiedeln und wie kann man dafür sorgen, dass diese, die nennen das dann immer, also dass diese Vagabunden im Garten irgendwie selber aus ihre Sporen verteilen, ihre Samen verteilen und dann diesen Garten so quasi selber so ein bisschen gestalten. Mhm. Sie sagt durchaus auch, dass man verschiedene Beikräuter, nicht Unkräuter, durchaus mal an der Verbreitung hindern muss. Aber grundsätzlich geht es schon darum, dass man eben verschiedenste Wildblumen irgendwie ansät und die sich dann weitertragen und den Garten dann so ein bisschen selber gestalten. Es gibt hier ganz, ganz viele verschiedene Kräuter und Blumen und das ist tatsächlich auch lustig, weil ich glaube, viele, die das gelesen haben oder die diesen Artikel lesen, denen werden viele Blumen etwas sagen und deswegen ist es auch so ein bisschen so geschrieben. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wie dann hier teilweise in dem Artikel dieser Garten beschrieben wird, ohne jede Einordnung. Durch die Initialpflanzungen lassen sich auch zukünftige Farb- und Formwirkungen steuern. Simone Kern nennt einige Beispiele. Also da geht es so drum, wie soll denn mein Garten dann auch farblich aussehen, wenn ich so einen Wildgarten habe? Ne, was gut zusammen? Welche Blumen wachsen zuerst? Welche blühen das ganze Jahr? So. Mhm. So ein bisschen. Diese Beispiele werden dann folgendermaßen beschrieben. So passt die halbkugelförmige Witwenblume wunderbar in die Nähe der aufrechten, senkrechten Blütenstände des Weideröschens. Die sich dazu gesellende rote Spornblume sorgt mit ihren kleinen Einzelblüten für eine lockere Leichtigkeit. Zu kompakt rundlich wachsenden Katzenminzen passen die lockeren, wildwüchsigen Nachtkerzen. Willig versamt sich echte Engelwurz und setzt gut 2 Meter hohe Akzente. Leider ist sie meist nur zweijährig. Und wer kennt nicht pfirsichblättrige Glockenblumen und Mutterkraut, die munter durch den Garten wandern. Die für Überraschungseffekte sind ungewöhnliche Vagabunden wie die weiße großblütige Strahldolde, auch goldgelbes langblättriges Hasenohr, Nesselglockenblumen, Duftreseede, Lanzeneisenkraut und andere saisonale Schönheiten setzt die experimentierfreudige Gartenarchitektin ein.
Das ist echt richtig Philipp, geil.
Wie viele von diesen Blumen kanntest du?
Also bei Nachtkerze habe ich überlegt, ob ich die vielleicht kenne. Ist die gelb? Ich google jetzt mal.
Katzenminze, finde ich, kennt man auch noch.
Oh ja, stimmt.
Ja. Ja, und Glockenblume halt, doch auch.
Also es ist halt wirklich so geil. Es geht halt,
komm, ich die lese Nachtkerze weiter, ist gelb, soll's. Leute, die ist gelb.
Nice. Komm, ich lese einfach noch ein bisschen weiter, was soll's.
Ja, ja.
Neben Sitzplätze und Terrassen setzt Simone Kern trockenresistente Duft- und Insektenpflanzen wie Purpurleinkraut, Staudenlein oder Muskatellersalbei. Auf kiesigen, durchlässigen Beeten machen sich Samtnelke, patagonisches Eisenkraut oder die dunkle Königskerze selbstständig. In Ritzen von Mauern und Wegen siedeln sich zum Beispiel rote Spornblume, Islandmond, gelber Lerchensporn oder echtes Seifenkraut an.
Das ist echt Wahnsinn, wie viele Blumen es gibt.
Es ist total fancy und es sieht auch echt geil aus. Also ich bin schon Fan davon, muss ich sagen.
Ach so, das sind dann natürlich auch Bilder von diesen ganzen Dingen.
Ja, ja, genau. Also das sind natürlich nicht von allen, von den wenigsten so.
Ja,
Ich bin auch Fan davon, aber das hört sich eigentlich gar nicht so nach anti-autoritär an, oder? Es hört sich schon so an, als wäre das schon sehr gelenkt, oder? Also ich habe mir jetzt vorgestellt, das ist einfach wirklich eine Wiese oder vielleicht ein Eck im Garten, wo einfach nichts gemacht wird. Aber das ist ja doch sehr geplant, was da zusammenpasst und was da sich wie verbreitet, oder? So hört sich das jetzt ein bisschen an.
Das würde ich auch sagen. Also ich glaube, es geht konkret vor allem darum, dass man so ein paar Sachen halt ansät und dann sind die aber versamend. Also das heißt, du säst bewusst etwas an, was sich quasi, was sich dann verteilt in deinem Garten und sich selber reproduziert, ne? Und nicht dann nach einem Jahr oder so musst du wieder ein neues Blumenbeet pflanzen sozusagen, sondern es geht schon darum, dass du einfach eine Wiese hast, die sich dann selber verändert und natürlich so ein bisschen gesteuert, aber wo man jetzt nicht die ganze Zeit Sachen rausreißt und wieder so und wieder anpflanzt.
Eine Frage stellt sich mir noch. Die Susanne, so heißt sie, glaube ich, ne? Wenn die da auf ihrer Hängematte liegt. Wie kommt die da hin? Also kämpft die sich da durch so Blumengestrüpp?
Durch die 2 Meter hohen Akzente des, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Der Nachtleuchte, keine Ahnung. Also, ich meine, der Grund, warum Leute, oder mit ein Grund, warum Leute ihren Rasen ja mähen, ist doch auch, um ihn zu nutzen und begehen zu können. Um drauf zu sitzen.
Naja, aber dann machst du es halt in einem Abschnitt so, oder? Also du mähst dann halt trotzdem, aber halt ein bisschen weniger. Und so, weiß ich nicht.
Würde ich auch sagen, ja. Also da wird jetzt hier nicht konkret drauf eingegangen, wie die.
Aber ich glaube, die
durch die Blumenwiese findet.
Die Blumenwiese ist schon nicht dafür gedacht, dass man durchläuft, glaube ich, oder? So stelle ich es mir halt vor.
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass die ganz, dass es der schon wichtig ist, das so zu lassen und irgendwie in der Nähe dieser Blumenwiese zu sein.
Ja.
Aber vielleicht lässt sie auch bewusst Lücken. Weiß ich nicht. Und greift dann doch ein bisschen ein. Aber
kann ja auch
an
sein.
Sich cool.
Hier steht es auch, ab und zu Strenge walten lassen. Manchmal ist Simone Kern in ihrem autoritären Garten auch streng. Sonst kann der Wildwuchs nämlich überhand nehmen. Also ich denke mal vielleicht. Es ist tatsächlich sehr blumig geschrieben. Also es ist die ganze Zeitschrift, also das muss man hier schon lassen, ist schon irgendwie ja, blumig geschrieben einfach.
Witzig. Finde ich cool.
Aber überschreitet es eine Grenze für dich?
Ach, sollen die so machen, weißt
du? Ja. Finde ich. Aber ist jetzt gar kein ESO-Quatsch drin, oder?
Wenig. Naja, es gibt hier natürlich irgendwie Detox-Quatsch und irgendwie. Also es gibt hier so Ernährungstipps. Es gibt natürlich so Detox-Zeug und basische Kräuter und Oxymon, die man sich zusammenmischen kann, das irgendwie aus Apfelessig und Honig besteht und Antioxidantien und hat. Also klar, man weiß schon, um was es hier geht, ne, grundsätzlich. Aber so viel eigentlich nicht.
Ja.
Also man muss sagen, es wird jetzt nicht vor sich hergetragen irgendwie, dass es hier, also es ist hier kein Orgon-Strahleneinsammler oder sowas drin.
Wenn das Nancy Aerosmith wüsste.
Naja, vielleicht wäre Nancy ja mit einem Artikel dann doch wieder zufrieden. Weil ich habe ja, wir wollen uns noch mal anschauen, warum Menschen in den Garten gehen. Und bevor wir das Quiz machen, würde ich gerne noch auf diesen einen Artikel gucken.
Ja, okay.
Ist es okay für euch?
Ja, unbedingt.
Gerne.
Und zwar heißt der Artikel Die Liebe zum Grün. Wer sich heute zum Gärtnern bekennt, liegt voll im Trend. Aber woher kommt die Sehnsucht nach einem Fleck Erde, den wir beackern können? Und ist sie wirklich so neu? Es werden hier, finde ich, riesig große Fragen aufgeworfen, die man irgendwie soziologisch richtig geil behandeln kann. Oder wir machen irgendwie echt wenig drauf. Also ich war wirklich, wirklich mega enttäuscht von diesem Artikel, weil die Fragen sind ja wirklich so, woher kommt die Sehnsucht nach einem Fleck Erde, den man beackern kann? So.
Ja.
Was könnte man sich vorstellen? Ne? Man könnte irgendwie so ein antimodernistischer Reflex oder so Großstadtfeindlichkeit, keine Ahnung. Man könnte so viel irgendwie Unübersichtlichkeit in der Welt und dadurch sich so ein übersichtliches Ding schaffen. Aber hier geht es eigentlich nur darum, dass es eben so ist. Die Wartelisten der Kleingartenanlagen sind lang. Es geht viel um Blumen und so. Und dann begnügt sich der Artikel eigentlich darin zu sagen, es geht um sinnstiftendes Tun. Dabei geht es nicht um den Garten als Location für Grillfeiern, als Statussymbol oder Freifläche für Pool und Trampolin. Die neuen Gärtnerinnen und Gärtner, von denen es immer mehr gibt, möchten mit bloßen Händen in die Erde fassen, wissen um den Wert von Kompost, legen Gemüsebeet in Mischkultur an, insektenfreundliche Blumen bei ihren botanischen Namen und kochen ihre Ernte ein. Das belegen verschiedene Umfragen. Gartenarbeit ist das beliebteste Hobby der Deutschen. Tatsächlich, hier steht 27,7% der Bevölkerung ging dieser Freizeitbeschäftigung häufig nach. Mhm. Und dann wird nochmal die Frage gestellt, woher kommt's denn jetzt? Dann geht's natürlich Corona, Inflation, Klimakrise. Das ist irgendwie ein Mix von Faktoren, aber dann geht's auch nicht darum, irgendwie, dass es so ein eskapistisches Element hat, also irgendetwas, was einen irgendwie von dieser großen Politik irgendwie runterholt und das Glück in der eigenen Scholle so sucht. Sondern es kommt dann am Ende, naja, und mit dem Garten ist es ja auch ein Raum, wo man was bewirken kann gegen Klimawandel, für Biodiversität und für Gesundheit. Also auch das irgendwie nix, was so ein bisschen auch nur einen kritischen Ansatz pflegen würde.
Ja.
Sondern es wird irgendwie rein positiv gesehen und ist vielleicht auch logisch aus dieser.
Ja, habe ich mir gerade gedacht, ne, das
Kraut und Rüben, ja.
Darf halt und oder das kann halt an der Stelle irgendwie gar nicht hinterfragt werden, weil dann müsste man irgendwie das nochmal ganz, ganz neu alles aufsetzen, wenn man so ein Magazin betreibt, oder?
Ja, ich meine, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass da keine wissenschaftliche, soziologische Arbeit dahinter steht, so. Ist halt auch wahrscheinlich keine Soziologin, die den Artikel geschrieben hat.
Ja, aber wenn ich die Frage stelle, dann kann ich doch nicht einfach sagen, ja, wahrscheinlich hat's was damit zu tun.
Ja, dann würde man schon hoffen, dass mal jemand recherchiert, ne? Und mit einer Recherchearbeit wäre das natürlich schon, wenn zumindest so ein paar Dinge kommen. Ja. Ehrlich gesagt, da frage ich schon die erste Einstellung, nämlich ob es wirklich das liebste, also die Grundlage für den Artikel, ob es wirklich das liebste Hobby der Deutschen ist, weil ganz ehrlich, wenn die Frage gestellt wird, wie oft Leute gärtnern, das Ding ist doch, sobald jemand einen Garten hat, kommt man einfach nicht drum rum, sich um den Scheiß zu kümmern. Ne? Dann ist die Frage, wie viel ist jetzt noch Hobby und wie viel ist, du musst das einfach machen, damit du aus dem Haus noch rauskommst.
Ja gut, aber das würde ich denen tatsächlich auch, ne, sag ich mal, ja, okay, die machen diese Zeitschrift. Natürlich passt es denen, wenn es so wäre, ne?
Was dann noch irgendwie dazu kommt, ist oder? Irgendwie, ja, mhm. Ja. Und was dann noch dazu kommt, ist irgendwie der Trend Steingärten, so, ne?
Also ja, der, den wollen die doch da gar nicht ansprechen.
Steingärtner wollen die da, glaube ich.
Naja, natürlich, nein, aber ich, auch weil wir es vorhin so hatten, so, was ist in den deutschen Gärten los? Ist da der englische Rasen oder der verwilderte Garten? Aber dann gibt's ja wirklich auch noch das ganze Modell Steingarten, so, ne?
Das ist ein Trend. Ja, nachweislich.
Ja.
Also das ist doch so die neueste Entwicklung, die es im Garten-Game gibt.
Ja, keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall ist es auch ein Ding, so, ja.
Was? Was ist ein Ding?
Steingärten.
Ach so, ja, okay, ja.
Oder halt keine Gärten, eigentlich.
Ja, genau, eben. Aber das ist ja eben nicht, also ich glaube, Steingärten ist ja der absolute Todfeind von diesem
Magazin. Ja, natürlich, ja, ja. Alles. Nee, nur weil wir vorhin so überlegt haben, was ist los in den deutschen Gärten so.
Ja, ja. Ja. Naja, aber darum geht's natürlich nicht, sondern es geht darum, in der Natur zu sein, gegen Klimawandel, für Biodiversität, für die Gesundheit. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wen holt man sich für diese Argumentation als Gewährsmann? Also, wen will ich zitieren, wenn ich sagen will, das Stück Land, das man besitzt und bearbeiten kann, ist das Fundament jeglicher menschlicher Verwirklichung.
Hubert Aiwanger.
Nee.
Ein Amerikaner.
Eva Puchtinger hat sich einen französischen Arzt Gustave Lancry gewählt, der Ende des 19. Jahrhunderts das Werk Lutherianisme geschrieben hat. In dem Werk geht's, also die Terrianisten plädieren so ein bisschen dafür, dass jeder Zugang zu kleinem Grundbesitz hat durch die systematische Verteilung Gemeinschaftsland und so weiter und so fort.
Mhm.
Dieser Gustave Lancry war Autor und genau, einer der wichtigen Vertreter der französischen Monatszeitschrift La Terre de France. Und La Terre de France hat die antijüdische Allianz zur sozialen und religiösen Verteidigung mitbegründet. Es ist einfach so, dass sich dieser Kreis immer wieder schließt in dieser
Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen, du findest auch wirklich immer, irgendwie findest du sie immer, die Faschisten.
Es tut mir leid, es tut mir ja leid, aber in dieser Zeitschrift wurde unter anderem geschrieben, wenn es eine gut belegte historische Tatsache gibt, dann ist es die, dass die Juden aus Fanatismus oder vielmehr aus Hass auf Christus christliche Kinder töten. Sammeln sie ihr Blut und verwenden sie es in verschiedenen Zeremonien ihrer Anbetung.
Wann wurde das geschrieben?
1890. Und man fragt sich ja schon, dieser Gustav Lancry, man findet einfach dieses Lutherianisme kaum übersetzt. Also es ist irgendwie nicht so ein Standardwerk. Wie kommt die Frage, also in welchen Kreisen bewegt sich jemand, der so übelst antimodernistische Literatur aus dem 19. Jahrhundert kennt und die Terrianisten, die irgendwie so übelste Modernitätsverweigerer und so sind. Und ich glaube, das sagt schon was aus. So, es sagt einfach was aus, dass dieser Weg irgendwie zwischen so Biodiversität, Garten, Natur häufig über so ein Element führt, das einfach zivilisationsfeindlich ist. Und das wollte ich habe wirklich nicht
danach. Es ist so verrückt, man kann es gar nicht oft genug sagen, wie verrückt das ist, dass sie diesen Typen raussucht.
Warum?
Weil es ist doch auch ein aktuelles Thema. Du findest doch auch Leute, die heutzutage was dazu sagen können.
Ja. Du musst dich halt fragen, warum einfach? Warum wird kennt dann, sie den?
Wird dann warum der diese Terrianisten, werden die dann auch noch dann kurz erklärt so oder was? Oder?
Nee, es geht nur darum, wir brauchen irgendeinen intelligenten Menschen, der mal was gesagt hat, das meinem Argument entspricht.
Ja.
Und ihr Argument
ist, hast du den dann gegoogelt oder wie bist du da drauf gekommen?
Genau, ich habe den dann gegoogelt.
Ja, ja. Ja. Das gibt wohl ein paar Pluspunkte auf der Ideologieskala.
Kann man überlegen, ob sie ihn nicht gegoogelt hat oder nicht gut genug gegoogelt hat? Aber kann sie vielleicht einfach in irgendeinem Zitate... Ist auch schlimm. Aber hat sie vielleicht einfach bei Google eingeben, Zitat, warum ist Garten wichtig? Und dann kommt er.
Kann ja auch sein, ja. Wissen wir nicht. Aber
also ist sie einfach eine schlechte Journalistin? Das macht sie ja nicht automatisch zu einem schlechten Mensch.
Naja, das würde auf jeden Fall nichts ändern an der Brücke so zwischen Biodiversität und Menschenfreundlichkeit.
Diese Brücke gibt's einfach.
Das will ich gar nicht bestreiten.
Ja.
Klar, man kann sagen, ne, vielleicht.
Na, hoffentlich.
Ich will nicht bestreiten, dass es die Brücke gibt, aber ich will vielleicht zögern, der Kraut und Rüben zu unterstellen, dass sie die Brücke sind.
Naja, es ist halt dasselbe wie bei Rudolf Steiner, ne? Also, oder bei dieser ganzen Anthroposophie und so. So, es gibt halt dieses Wurzelrassen, Rassismus, Antisemitismus-Element da drin. Und dass sich die Leute dem immer noch nicht bewusst sind und sich nicht fragen, wenn ich jetzt so einen Typen zitiere, der irgendwie so eine weirde Ideologie aus dem 19. Jahrhundert vertritt, dass ich vielleicht einmal google, ich habe wirklich 2 Minuten.
Vielleicht kannst du einfach besser googeln wie sie.
Okay, das ist nicht auszuschließen. Naja, wir wollen uns gar nicht so lange an diesen ernsten Themen aufhalten. Wir sind ja auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten.
Yes.
Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir ja noch eine Gardena Gartenschere gewinnen.
Nice. Oder nicht? Ich will die unbedingt.
Ich bin so bereit. Ja, die teilen wir aber dann, ne? Das wisst ihr schon.
Die teilen
wir. Die kommt immer, die geben wir immer weiter.
Ja, genau.
Erste Frage. Weil ohne Fleiß kein Preis und so. Mehltau ist die Leibspeise von L. Also, ja genau. Es sind 7 Fragen und am Ende kommt ein Wort heraus.
Mit 7 Buchstaben.
Mit 7 Buchstaben, genau. Mehltau ist die Leibspeise von blauen Libellen, gelben Marienkäfern oder braunen Kartoffelkäfern?
Ich sag gelben Marienkäfern. Wir haben doch jetzt gelernt, dass die Marienkäfer gegen Schädlinge sind. Und Mehltau ist ein Schädling.
Gut, dann machen wir mal, dann loggen wir mal ein F ein, ja?
Ja,
Philipp, bist du auch okay damit?
Yes, ich bin dabei.
Die Frage, Pflaumen pflückt man von Osten nach Westen, vom Bauminnern nach außen, von Süden nach Norden.
Was?
Alter, was?
Okay, warte.
Auf Seite 25 findet ihr die Antwort. Das ist das Gute. Hier steht auch immer, auf welche Seite man blättern muss, um die Antwort
zu nehmen. Von Osten nach Westen, von Norden nach Süden, von innen nach außen.
Genau.
Im Osten geht die Sonne auf.
Aus dem Westen kommt das Wetter.
Im Westen, wo geht die Sonne auf? Im Westen geht, das ist so ein dummer Spruch, da reimt sich, egal, wie rum man sagt, das reimt sich. Dann sage ich nämlich das Westen und Osten.
Ja, okay, ich auch.
Ja, okay, machen wir mal.
Du weißt es besser.
Ende, wie das Wort sich so anhört. Wann schlüpfen die Larven des Lilienhähnchens?
Was ist das Lilienhähnchen?
Ist ein kleiner Käfer mit rotem Panzer und schwarzen Gliedmaßen.
Mhm. Aha.
Im Juli, im August oder im September?
Im September.
Im September?
Ja, ganz klar.
Okay, Philipp weiß es.
Klassischer Septemberkäfer.
Mit der Hoffmann-Methode bleibt der Boden unangetastet, wird der Rasen abgefahren, ist Düngern untersagt.
Welche Methode?
Mit der Hoffmann-Methode.
Ich sag, Düngern ist untersagt, oder Franzi?
Unangetastet, hätte ich gesagt. Aber gut, nee, ich beug mich deinem Urteil, das kam so zielgerichtet.
Okay. Ja, ich also habe da G, starkes Gefühl.
Also G ist Düngern untersagt. Woher stammt der Hahnendorn ursprünglich? Aus Mittelamerika, aus Südamerika, aus Nordamerika?
Boah, das weiß ich nicht. Da musst du wieder fragen.
Südamerika. Der ist gemeinsam mit der Kartoffel eingewandert.
Ja, okay. Mhm.
Okay, Südamerika. In welcher Farbe blüht das langblättrige Hasenohr? Goldgelb, grüngelb, schwefelgelb?
Oh, das war bestimmt eine Blume.
Schwefelgelb, das hört sich viel cooler an wie alles andere.
Okay, ja, schwefelgelb. Okay. Und was versteht man unter dem Begriff Plumcot? Wasserabweisende Fruchthäute, Aufplatzen von Kirschen oder Kreuzung aus Pflaume und Aprikose?
Plumcot muss ja nicht, das ist ja 100% die Kreuzung zwischen Pflaume und Aprikose.
Okay.
Plum und Aprikot.
Okay. Ah, ja.
Ah, wow.
Okay. Nice, Franzi.
Gut.
Also, hier oben nämlich habe ich's alles drin.
Und damit sind wir beim Lösungswort angekommen. Das, euer Lösungswort heißt Feuchtal.
Ups.
Aber was bedeutet das jetzt?
Feuchtal.
Dass wir falsch sind.
Ach so.
Google mal, ob es Feuchtal
ist. Ja, google mal bitte. Wie viele Ergebnisse gibt's?
Null.
Null? Boah, krass.
Feuchtal gibt's leider nicht. Also das Ding ist, ihr habt zwei Buchstaben richtig.
Scheiße.
Also die Aprikose und die Pflaume.
Aha.
Geil.
Und der gelbe Marienkäfer.
Oh, Mist.
Das waren beides Pflaumen meine Antworten, ich will es nur nochmal sagen.
Ja, mir war es schon sehr bewusst, danke.
Ja, die war schon gut. Pflaumen pflückt man vom Baum am besten. Ihr habt gesagt, von Osten nach Westen richtig wäre gewesen, von Süden nach Norden.
Ah, okay. Kannst du auch sagen, warum, oder ist es jetzt zu, geführt es zu weit? Weil das interessiert auch unsere HörerInnen bestimmt brennend.
Also wer das wissen will, der kann sich gerne unter blattkritik-podcast@gmx.de bei uns melden.
Gerne verbunden mit ehrlichem Feedback zur Folge oder auch gern zu irgendwas.
Ich krieg das jetzt echt nicht mehr zusammen.
Nee, ist okay. Wir reichen das nach auf Rückfrage.
Ja, so ist es. Wann schlüpfen die Larven des Lilienhähnchens? Ihr habt gesagt, im
September.
Richtig wäre gewesen im August. Also jetzt gerade, wenn ihr genau hinhört, dann schlüpfen die
knappe Kiste
gerade aus ihren Larven heraus.
Okay.
Ja, die Larven schlüpfen. also August wäre richtig gewesen. Also ihr hattet jetzt ein E und ein N. Wir sind bei Fenn und hinten ist ein L. Mit der Hoffmann-Methode bleibt der Boden unangetastet. Ein C, richtig. Woher stammt der Hahnendorn ursprünglich? Ihr habt gesagt, aus Südamerika, richtig wäre gewesen, aus Nordamerika. In welcher Farbe blüht das langblättrige Hasenohr? Goldgelb ist es. Ich habe schwefelgelb gesagt, es ist aber goldgelb, also ein E. Und der Plumcot, den habt ihr gold richtig gehabt. Dementsprechend ist das Lösungswort Fenchel. Und wir hoffen, dass wir damit diese Gardena Heckenschäde gewinnen, oder?
Ja, cool. Also
schick mal bitte wirklich, Tobi, ich sag das jetzt nicht als Witz. Bitte reicht das wirklich ein.
Natürlich reiche ich das ein. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es richtig.
Cool.
So viel gelernt heute wieder.
Ja.
Und mit diesen vielen Learnings würde ich die Folge beschließen. Wie fandet ihr?
Ja, richtig schöner Ausflug in den Garten. Also auch ich habe da noch mal ein bisschen mehr Lust wiederbekommen aufs Gärtnern. Auch wenn ich keinen Balkon habe, aber...
kannst du jetzt so einen Feng Shui-Garten kaufen.
Ja.
Kannst du wenigstens Gras rächen. Nee, Sand. Feng Shui-Garten? Ja, kennt ihr das nicht, diese kleinen? Das ist so, das stellen sich so...
In der Wohnung.
Ja, das stellen die sich auf, also ich meine jetzt diesen, oder Zen-Garten oder so. Das ist so ein winziges Kistchen und das sind dann, ist dann Sand drin und so eine Mini-Kehre und mit der macht man dann das so. Mit den Sand irgendwie so kehren. Und vielleicht ist noch ein Bonsai reingepflanzt. Und so ein Wasserspiel. Zimmer-Zen-Garten oder so. Also das Positive war ja jetzt, also für mich ist Gärtnern tatsächlich oft auch mit dem Thema Sterben verbunden. Wir sterben wirklich viele Pflanzen weg. Das war ja jetzt gar kein starkes Thema hier. Das war jetzt eine durchweg positiv besetzte Zeitschrift. Naja,
die gehen halt davon aus, dass man es kann und dass man es hinbekommt.
Das ist natürlich wieder ein Minuspunkt, ne?
Das zum einen, aber man hätte natürlich auch ein bisschen auf Pflanzenkrankheiten eingehen können. Ne?
Ja.
Es hätte schon auch einen Abschnitt zum Mehltau gegeben oder so, aber wie das so ist bei Blattkritik, man muss sich ja immer so ein paar Dinge raussuchen, auf die man seinen Fokus legt.
Ja.
Ja, also war okay. Ich würde jetzt auch trotz deiner Entdeckung, muss ich ehrlich sagen, Ihnen nochmal eine Chance geben. Also trotz deiner Faschistenentdeckung. Ich würde
zu bedenken, Nancy Arrowsmith hat auch dazu noch das Buch, das große Buch der Naturgeister geschrieben. Das ist nicht das Einzige, ja?
Vielleicht würde ich es mir nicht kaufen, die Zeitschrift, aber vielleicht würde ich auch nicht sagen, bah, die rühre ich nie mehr an. Vielleicht, wenn es in einem Zahnarzt-Wartezimmer liegt, würde ich es mal aufschlagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich auch.
Ja, also das schon. Und wenn es nur aus Neugier ist,
wen sie jetzt wieder zitieren.
Ob's wieder was zu entdecken gibt. Wen sie jetzt, ja genau.
Ja. Ja gut, dann bleibt uns nur noch ein Ideologie-Level.
Das würde ich nämlich auch sagen.
Wer will anfangen? Ja,
Ich hab Bock.
Die erste Entscheidung, die man zu treffen hat, ist ja mehr oder weniger als 5. Und ich sag schon mindestens 5. Und ich sag 6,5.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch 6 im Kopf.
Nice.
Ich sag 7,5, weil ich glaube, die versuchen es einfach mit jeder Faser ihrer Körper, versuchen dies zu verdecken, aber in ihnen drin schlummert's. Der Firnis ist dünn, würde ich sagen.
Das aber, ist doch, perfekt, ein wunderschönes Schlusswort.
Dann vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr euch darauf eingelassen habt.
Danke dir fürs Mitbringen und fürs Vorstellen.
Ja, danke, Tobi. Das war ja auch lang überfällig. Also, dass jemand was zu Garten macht.
Ich habe wirklich häufig angekündigt, dass man mal ein Gartenmagazin machen.
Das stimmt, ja.
Ja.
Sehr schön. Danke, schön war's. Wunderbar.
Dann habt einen schönen Sommer. Vielleicht gibt's ja im September den
Sommergruß.
Spätsommergruß, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt auch wie jedes Monat eine Folge Blattkritik. Auch lasst euch überraschen. Bis denne und ciao, ciao, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.